Kennen Sie das? Diese Situationen, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Ich denke, wir sind alle Experten darin. Und ich wurde schon früh in meinem Leben mit diesen kurzen Ewigkeiten konfrontiert. Und zwar, als ich noch ein Kind war. Da haben wir mit unserer Familie noch in Hessen gewohnt, wo mein Vater Pastor in der dortigen Gemeinde war. Und wie es der Zufall wollte, war über unserer Wohnung direkt das Büro von meinem Vater. Also nur eine Treppe entfernt. Und ich denke, einige von Ihnen werden während der Corona-Zeit schon mal gemerkt haben, dass diese Kombination aus kleine Kinder und Büro nicht immer so perfekt zusammenpasst. Manchmal sind wir dann der Mama zu sehr auf die Nerven gegangen und sie hat uns dann, schlau wie sie ist, einfach mal nach oben zum Papa geschickt, um zu fragen, wie lange er denn noch arbeitet. Und wir haben das natürlich gemacht, ich mit meiner Schwester, wir sind die Treppe hochgelaufen und mein Vater hat dann, klug wie er ist, geantwortet, wir sind reingekommen, haben gefragt, Papa, wie lange geht's noch? Und er hat dann gesagt, ja, ich komme gleich, nur noch 5 Minütchen oder nur noch ein halbes Stündchen. Und wir als Kinder sind natürlich komplett drauf reingefallen, auf dieses Chen. Waren froh, wir gehen wieder runter und dann beginnt sie, diese Zeit der kurzen Ewigkeit von diesen Minütchen und halben Stündchen. Oder ein anderes Beispiel. Man läuft zur U-Bahn. Um die Ecke hört man schon dieses furchtbare Geräusch, dieses Piep, Piep, Piep. Und man weiß, die habe ich verpasst. Und das macht einen verrückt. Die fährt dann weg und man hat die ganze Zeit in seinem Kopf dieses Gefühl, die hätte ich ja fast noch gekriegt. Und dieses Warten auf die nächste Bahn, die kommt, das fühlt sich manchmal an wie so eine kurze Ewigkeit. Oder sie haben sich diese eine Sache, die sie unbedingt haben wollen, bestellt. Über Amazon oder Zalando oder was. Und dank modernster Technik können sie genau nachverfolgen, wo das Paket jetzt gerade ist. Und sie wissen auch, aha, es kommt jetzt so ungefähr in der nächsten halben Stunde an. Aber sie wissen halt nicht genau, wann. Und dieses Warten, ist wie vor Weihnachten bei Kindern, das fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Oder wenn man im Gottesdienst sitzt und diese Predigt einfach nicht aufhören will. Okay, ich hoffe, das ist heute nicht so der Fall. Warum beginne ich mit diesen Situationen der gelebten Ewigkeit, der erlebten Ewigkeit? Die Antwort, weil wir am Ende sind. Noch nicht von der Predigt, aber vom Kirchenjahr. An diesem Sonntag feiern wir den Ewigkeitssonntag, wie wir es eben schon mal gehört haben. Der wird auch Totensonntag genannt. Und das ist ein spezieller Sonntag, der seit dem Mittelalter so feststeht und da wird dann besonders diese großen Fragen in den Mittelpunkt gestellt, des Endes von der Zeit, des Lebens und eben der Ewigkeit. Und da ist dann später, vor allem durch die Reformation, dieses Gedenken an die Toten noch mehr in den Fokus gerückt und wurde damit verbunden, weswegen jetzt auch als Fun Fact noch am Anfang in einigen Regionen von Deutschland heute eben besondere Ruheregelungen gelten, so wie an Karfreitag. Auch uns begegnet heute ein Predigttext, der mit dem Ende zu tun hat, mit dem Ende der Zeit und auch mit dem Ende der Bibel. Der Predigttext ist Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Ich lese den Text. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir befinden uns ganz am Ende von der Bibel, im vorletzten Kapitel der Offenbarung des Johannes. Unser Text beschreibt die Vision des Endes der Zeit und den Beginn von etwas Neuem. Der Visionär sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Ende des Alten ist schon passiert. Vom Himmel her ist es wie so eine Szene, kommt das neue Jerusalem herab, das anscheinend besonders geschmückt ist, vielleicht vergleichbar mit so Weihnachts- und Adventsdekorationen in den Straßen in München, nur halt eben gewaltiger. Eine Stimme durchbricht diese Szene und führt neben dem Sinn des Sehens auch das Hören ein. Wer genau spricht, ist in diesem ersten Teil nicht genau geklärt. Es steht da einfach eine Stimme vom Thron her. Sie spricht von einer Hütte, beziehungsweise dem Zelt Gottes bei den Menschen. Eine Anspielung ist das natürlich auf die Stiftshütte. Ein Bild von der besonderen Beziehung zwischen den Menschen untereinander als Volk und zu Gott. In dieser neuen Wohnsituation, die da beschrieben wird, von Menschen und Gott, herrscht nicht mehr das Gesetz des Stärkeren, sondern ein Ende von allem Übel steht in Aussicht. Nach dieser Beschreibung meldet sich Gott höchst selbst zu Wort. Er betont seine Stellung als Alpha und Omega, das sind die erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Seine Lebenskraft ist es, die er den Menschen schenken will. Denn nichts anderes ist eben mit diesem lebendigen Wasser umsonst gemeint. Letztlich spricht Gott von der Erbschaft und der endgültigen Realisierung der Gotteskindschaft der Menschen. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Naja, so weit, so gut, könnte man jetzt sagen. Die Aussichten für uns Christen sind ja relativ rosig. So, ne? Was ist aber jetzt der richtige Umgang mit so einem Text? Sollen wir uns einfach über diese rosigen Aussichten freuen und das Ganze dann unter nicht dringend abheften und so zum Alltagsgeschäft wieder übergehen? Ist damit nicht dem, was kommt, einfach auch ein Punkt in der geradlinig verlaufenden Geschichte zugewiesen, der halt erst dann für uns bedeutsam und wichtig ist, wenn es eben soweit ist? An dieser Stelle, glaube ich, gibt es wenig, was so unchristlich ist wie eine solche Denkungsart. Um Karl Barth zu paraphrasieren, das ist ein wichtiger Theologe des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, ein Christentum, das nicht ganz und gar und restlos auf die Endzeit ausgerichtet ist, hat mit Christus ganz und gar und restlos nichts zu tun. Aber was leitet mich dazu, jetzt sowas zu sagen, sowas zu behaupten? Ich glaube, unser Text selbst könnte in dieser Hinsicht nicht klarer sein. Deswegen jetzt eine erste theologische Perspektive auf das Ganze. Der Text, der irritiert, wenn man ihn mehrere Male liest. Man kann den irgendwie nicht einfach so hinnehmen. Die zentrale Frage ist doch, wie kann das, was da kommt und ja vollkommen neu ist, überhaupt verständlich ausgedrückt werden? Das Problem ist, dass sich die Worte des Textes so stark ja an dem Alten orientieren, das doch vergangen ist. um noch einen Schritt weiter zu gehen, wie kann radikal Neues überhaupt verstanden werden, wenn wirklich alle Verbindung zu dem Alten gekappt ist und sozusagen keine Vermittlung zwischen Alt und Neu mehr möglich ist deswegen? Der Text gibt eine Antwort darauf. Denn die Pointe von dem, was wir eben gehört haben, ist doch, dass das Neue als Abbild des Alten sich zeigt. Es geht nicht um das Neue und das Alte, sondern der Text spricht doch von einem neuen Himmel oder einem alten Himmel. Das heißt, dieser Himmel als Verbindung bleibt bestehen in dem Text. In dieselbe Richtung verweist auch diese Selbstbezeichnung Gottes als Alpha und Omega, Anfang und Ende. Sie gibt zu erkennen, dass in Gott diese Verbindung zwischen Anfang und Ende, von Schöpfung als Anfang und Ende als Erlösung gegeben ist. Das heißt, weil es derselbe Gott ist, der die Erde und die Geschichte erst geschaffen hat, erscheint auch die Erlösung am Ende der Zeit als Eingang derselben Schöpfung, allerdings als neue, in die erlösende Ewigkeit Gottes. Ich finde noch eine andere Irritation in diesem Text. Wer genau hinhört, der muss sich doch als Christ oder Christin fragen, warte mal kurz, so hier, das, was diese Stimme da vom Thron her sagt, das mit dem Gott, der zu den Menschen kommt und bei denen wohnt und dieser Gott mit uns, dieser Immanuel und das mit dem Wasser, was uns gegeben werden soll, so, das kommt mir doch bekannt vor. War da nicht dieser Jesus? Hat er das nicht irgendwie schon gemacht? Geht da nicht alles, was vor der Offenbarung steht, eigentlich um diesen Jesus und dass wir da schon was haben? Und jetzt steht in der Offenbarung einfach so, ja, das wird erst noch kommen? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Wenn das erst noch kommt, was ist uns dann überhaupt im Glauben gegeben? Was bringt das? Ich finde, diese Frage kann einen schon mal unruhig machen. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass es einen Grund dafür gibt, dass dieser Text in seiner Sprache eine so enge Verbindung von der für uns erfahrbaren und erlebbaren und verstehbaren Welt schafft zu dem, was kommen mag. Denn als Christen glauben wir doch gerade daran, dass Gott schon in unsere Welt gekommen ist, bei uns gewohnt hat, Völker zu sich gerufen hat und der Gott mit ihnen, der Immanuel, geworden ist. Auch das greift der Text eigentlich auf. Er schafft eine Verbindung. Die neue Schöpfung nimmt die alte Schöpfung bildlich auf und auch diese Versöhnungsgeschichte Christi wird in der Rede, die von diesem Thron herkommt, wiedergespiegelt. Durch diese Verbindung von Schöpfung, das waren die ersten Verse mit dem neuen Himmel, der neuen Erde, und der Versöhnung in Christus, die auch in dieser Rede von dem Thron hervorkommt, und der endzeitlichen Erlösung, um die es in dem ganzen Text geht, ist die Zielgerichtetheit von allem, was wir kennen und was wir sind, auf Gott hin ausgedrückt. Das heißt, die Schöpfung ist wie ein großer Fluss der Wirklichkeit, der erst durch Gott entsteht und dann wie so ein wilder Strom wieder auf diesen selben Gott sich hinwälzt. Der Glaube an Jesus Christus, so ist der Text der Offenbarung zu erklären, ist die Erkenntnis von der Vorläufigkeit von allem, diese Ausrichtung von allem auf den einen. Der Text zeigt uns, dass der Glaube, der uns hier auf der Erde gegeben ist, seine Spitze, seine Pointe sozusagen verliert, wenn wir denken, er wäre uns hier auf der Erde schon genug. Die Bestimmung des Glaubens an Jesus Christus drängt auf das Ende hin, auf das Ziel, indem sich das, woran wir ja glauben, nicht nur vorläufig wie hier, sondern dann vollkommen realisiert. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dieser Satz erinnert uns an diese Vorläufigkeit, von der ich gerade gesprochen habe. Denn jetzt scheint das noch ein unerreichbares Ziel eigentlich, wenn wir auf unser Leben und auf die Welt gucken. Für uns aber auch ein Ziel, das mit Sicherheit kommen wird. Hierin liegt dann gleichzeitig auch diese unheimlich seelsorgerliche Ausrichtung von dem Text, den wir gehört haben. Alles bewegt sich auf den einen Gott hin. Und in Jesus Christus gibt uns dieser Gott das Versprechen der Erlösung. Das, was wir glauben und das schon vorläufig in unserem Glauben präsent ist, wird sich vollkommen realisieren. Jede Träne wird abgewischt werden. Auch in Zeiten von Corona, von Krankheit, Einsamkeit, Hunger, Krieg, macht der Text deutlich, dass unser Glaube nicht nur so eine Art psychologischer Coping-Mechanismus ist, also eine Art, wie wir uns es irgendwie leichter machen können, mit den Schwierigkeiten in unserem Leben umzugehen und uns einfach damit zu arrangieren, sondern dass im Glauben die Zukunft aller Wirklichkeit steckt. Im Glauben wird uns klar, dass nicht alles einen Sinn hat, aber alles ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist das Leben mit Gott in seiner Ewigkeit, wie dieser Text es beschrieben hat. Das ist die Bestimmung vom Menschen und von der Schöpfung. Und im Glauben drückt sich genau diese Zielgerichtetheit im Gefühl der Hoffnung aus. Das heißt, wer glaubt, der hofft auch. Nach dieser theologischen Perspektive möchte ich jetzt noch so eine historische Perspektive auf diesen Text gewinnen. Denn Johannes, der Schreiber von der Offenbarung, der hat diesen Text ja nicht einfach komplett ohne irgendeine Beziehung zu seinem Leben oder zu seiner erlebten Welt geschrieben, sondern ich glaube gerade umgekehrt. Die Gemeinden, an die Johannes die Offenbarung schreibt, für die der Text gedacht ist, die befinden sich in einer schwierigen Lage, weil am Ende vom ersten Jahrhundert gibt es große Christenverfolgungen in einigen Regionen, die auch noch wirklich zentral vom Kaiser unterstützt werden. Das heißt, die Gemeinden haben darunter zu leiden. Er schreibt in eine Situation des Leidens hinein. Einige werden getötet oder fallen vom Glauben ab. Und wir müssen jetzt davon ausgehen, dass mit und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dass damit konkrete Tränen und konkreter Tod gemeint ist. Johannes hat beim Schreiben von diesen letzten Kapiteln, das will ich sagen, konkrete Menschen vor Augen, die er kennt, die Tränen vergossen haben, die gestorben sind. Und das macht auf der einen Seite die Tragik von diesem Text so aus, aber es hebt eben auch diese seelsorgerliche Hoffnung auf den sich alles hinbewegt, hervor. Was machen wir damit? Wir können das jedenfalls nicht einfach so als eine historische Information hinnehmen. Ach ja, interessant, so war das also irgendwann mal. Viele von uns befinden sich ja nicht mehr in einer Verfolgungssituation oder in einer Unterdrückungssituation. Eher haben wir heute Möglichkeiten und Freiheiten, von denen die Gemeinden des Johannes ja nur träumen konnten. Wenn wir daran glauben, dass uns, wie Offenbarung 21 zeigt, wir eine Bestimmung haben und diese Bestimmung es ist, in der Ewigkeit Gottes zu sein, dort zu leben, mit ihm als Volk in einer besonderen Nähe zu Gott, in der eben alle Tränen abgewischt sind und in der eben Gerechtigkeit und Frieden herrscht, dann kommen wir doch nicht drum rum, uns entsprechend zu verhalten. Wer kann sagen, dass die Bestimmung der Menschen und der Schöpfung in Frieden und Gerechtigkeit auf Ewigkeit liegt und dann diesen Glauben einfach für sich behalten und dementsprechend nicht dafür einstehen? Die Tränen unseres Textes, die schreien uns an, so wie am Anfang von der Bibel das Blut von Abel Gott angeschrien hat, Verantwortung zu übernehmen. Wo es uns möglich ist, unsere Bestimmung wahrzunehmen und unserer Bestimmung gemäß sich zu verhalten und zu handeln. Und dabei in Freiheit zu entscheiden, wie wir das tun. Das heißt auch, Gegenverfolgung von Christen, aber auch aller anderer Menschen sich einzusetzen und nicht zu vergessen, dass gerade in dieser Verantwortungsübernahme unsere Bestimmung zum Tragen kommt und sich ausdrückt. Das ist nicht einfach nur ein politischer Aktivismus oder so, sondern die Motivation ist eine ganz andere. Denn wenn wir wissen, wer wir jetzt schon sind und am Ende der Zeit vollkommen sein werden in Gottes Ewigkeit, wenn wir diese Bestimmung kennen, dann können wir doch heute nicht sagen, dass uns andere egal sind und dass wir nicht alles tun wollen, um zumindest in der Vorläufigkeit und zwar in der Gebrochenheit von dieser Welt das zu versuchen, auch irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen und konkrete Situationen zu ändern. Ich hoffe, dass Ihnen bei dem Wort Verantwortung in Ihrem Leben jetzt zumindest eine Situation einfällt oder eine konkrete Beziehung, auf die Sie das Gesagte anwenden können. Sonst wäre das jetzt so die Möglichkeit, das als eine Denkaufgabe mit nach Hause zu nehmen, mit in die Woche zu nehmen oder heute am Essenstisch mal zu thematisieren. Was könnte sowas sein? Wo können Sie in Ihren Beziehungen, in Ihrem Leben, das Sie leben, im gelebten Leben, nicht abstrakt, diese Verantwortung, dieses Wissen um unsere Bestimmung auch leben? Zwar nicht vollkommen natürlich, wir können nicht den Himmel auf die Erde zwingen, aber wir können trotzdem diese Verantwortung in aller Gebrochenheit wahrnehmen und so handeln. Ich will auf den Anfang zurückkommen. Heute ist ja Ewigkeitssonntag. Meine Verlobte ist vor 3 Monaten nach München gezogen und ist seitdem damit beschäftigt, so Stück für Stück ihr Zimmer ihren Vorstellungen entsprechend einzurichten. Letzte Woche hat sie dann einen neuen Teppich bekommen und dann natürlich den Platz freigeräumt, alle Möbel weggeschafft, den Teppich schön ausgebreiteter, dann wieder alles hingeräumt. Und ich kriege dann immer so ein Foto von dem fertigen Produkt. Und das ist dann nicht ein Foto, wie ich das machen würde, also Handy raus, abgedrückt und dann weggeschickt und gut ist, sondern dann wird erstmal hergerichtet. Und eben in diesem, für dieses Bild auch ein kleines bisschen Weihnachtsdekoration. Wobei das, wie ich mir dann im Nachhinein von ihr habe erklären lassen, eigentlich vollkommen verboten ist und überhaupt erst nach dem Ewigkeitssonntag erlaubt. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie uns zum Ende nochmal genau diesen Kontext klar macht, in dem wir uns jetzt im Kirchenjahr befinden. Der nächste Sonntag ist schon der erste Advent. Und damit beginnt doch die Zeit, in der wir uns an diese Ankunft von Jesus Christus erinnern. Und jetzt sage ich am Ende, was kann uns denn als bessere Versicherung und Sicherheit dienen, und Bekräftigung für das, was wir gerade gehört haben, als dass im Advent ja Gott selbst, wir uns daran erinnern, dass Gott selbst zu seiner Schöpfung gekommen ist. Christus lässt uns auch heute schon in Hoffnung die Sehnsucht von Menschen und Schöpfung hin auf diese Gemeinschaft mit dem einen Gott in seiner Ewigkeit ausdrücken. Und dabei sollen wir nicht vergessen, dass die Predigt vom Gottessohn auf der Erde nichts anderes als Inhalt hatte, als gerade dieses Kommen vom Reich Gottes. So sicher also, wie nächsten Sonntag der erste Advent sein wird, egal was kommen mag, so sicher ist das Ziel, auf das wir zugehen und das uns entgegenkommt und das Einzelne, die wir verloren haben, schon erreicht hat. Das Ende von Welt und Mensch und der Anfang des Kommens Gottes zur Welt stehen uns heute direkt vor Augen. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Amen.